Claudia Romes. Das Erbe von Pollard Creek. Kapitel 1. Der kalte Dezemberwind blies mir das Haar ins Gesicht. Ich wickelte mir meinen blauen Wollschal enger um den Hals und schlug den Mantelkragen hoch. Das Taxi, das mich abgesetzt hatte, war längst davongerauscht. Die Umstände meines Besuchs drängten sich mir auf und mich überkam eine Gänsehaut, die mich in der Einfahrt stehend erstarren ließ. Wehmütig überblickte ich die Pollard Ranch. Das alte Bauernhaus mit dem schneebedeckten Dach, davor die breite Holzveranda, die rundherum verlief. Der wolkenverhangene Himmel darüber tauchte alles in ein tristes Grau. Sicher würde neuer Schneefall nicht mehr lange auf sich warten lassen. Die kanadischen Winter waren hart und lang. Temperaturen von minus 20 Grad waren da keine Seltenheit. Der Schnee, der sich zu den Seiten der Auffahrt zum Haus befand, war nicht weniger als einen halben Meter hoch. Seine pulverig glitzernde Oberfläche verriet, dass er erst wenige Stunden alt war. Jemand hatte ihn aufgetürmt, um die Einfahrt befahrbar zu machen. Meinetwegen? Es fiel mir schwer zu glauben, dass ich diesmal von niemandem erwartet wurde. 12 Jahre waren seit meinem letzten Besuch vergangen. Hätte ich zu der Zeit gewusst, was die Zukunft bringen würde, wäre ich nicht im Streit mit Tante Christa auseinandergegangen. Vermutlich hätte ich Kelowna im traumhaften Okanagan Valley sogar nie verlassen. Jetzt war ich an einen Ort zurückgekehrt, in dem ich mich wie eine Fremde fühlte. Die vorherrschende Stille war kaum zu ertragen. Jetzt nur keine Panik, sprach ich mir Mut zu, als ich merkte, dass mir schwindelig wurde. Ich nahm einen tiefen Atemzug. Der Wind wirbelte den Schnee auf. Wie eine Wolke aus Eis verschleierte er für einen Moment die blaue Hausfassade und mein Herz fühlte sich furchtbar schwer an. Denn unvermittelt wurde ich daran erinnert, wie es war, als ich die Ranch im Alter von 17 Jahren zum ersten Mal betreten hatte. Meine Mutter und mein Stiefvater hatten mich damals hergeschickt in der Hoffnung, ein Aufenthalt in der Abgeschiedenheit Kanadas würde mir meine rebellische Art austreiben. Ich hatte nie viel von Regeln gehalten, hatte die Schule geschwänzt, gegenüber Lehrern keinen Respekt gezeigt und war von zu Hause ausgerissen, wann immer ich konnte. Ich war ein typisches Problemkind, das sich nicht mit der eigenen Zukunft befasste. Kurz gesagt, ich war anstrengend. Wahrscheinlich hatte Mutter mich deshalb zu ihrer Schwester geschickt, von der sie nie viel gehalten hatte und die für mich eine Fremde gewesen war. Heute beharrte meine Mutter darauf, dass sie sich zu diesem Schritt gezwungen gesehen hatte, weil sie geglaubt hatte, mir würde ein wenig Abstand von Deutschland guttun. In Wahrheit war sie es jedoch gewesen, die Abstand von mir und meinem schlechten Benehmen gebraucht hatte. Das hatte ich zu der Zeit bereits gewusst, es aber nie ausgesprochen. Fest entschlossen, meiner Tante Christa das Leben zur Hölle zu machen, hatte ich mich meinem Schicksal ergeben. Ich hatte ja nicht ahnen können, dass ich mir an ihr die Zähne ausbeißen würde. Christa hatte nicht das Geringste mit meiner Mutter gemein. Bei ihr erfuhr ich ein Vertrauen und eine Fürsorge, die mir vollkommen neu waren. Ich stand noch immer angewurzelt in der Einfahrt und sah mich als das junge Mädchen, das ich einst gewesen war. Den Duft von frischem Heu und Christas köstlichen, mit Ahornsirup getränkten Pancakes in der Nase. Ohne dass ich das wollte, wanderte mein Blick an die Stelle, an der sie mich an meinem allerersten Tag auf der Ranch empfangen hatte. Auf dem Kopf ihren geliebten beigen Cowboyhut, ihr rotes Dreieckstuch um den Hals. An jenem lauwarmen Junimorgen war ich zum ersten Mal mit Pferden in Berührung gekommen. Erst durch Christa hatte ich deren beruhigende Wirkung kennen und schätzen gelernt. Jetzt war die Koppel neben dem Haus verwaist, das Tor stand offen. Vergeblich versuchte ich, das Vertraute an diesem Ort mit allen Sinnen zu erfassen. Nichts hatte mir mehr Geborgenheit geschenkt als die Gerüche und Geräusche, die auf der Ranch zugegen gewesen waren. Alles, was ich nun wahrnahm, war eine schmerzende Leere. Während ich auf Christas Nachbarn wartete, der mir die Hausschlüssel überbringen wollte, dachte ich unwillkürlich an die Weihnachtsfeste zurück, die ich hier verbracht hatte. Die Gemütlichkeit der warmen Stube, das festlich geschmückte Haus und die Lebkuchenmänner, die Christa auf der Arbeitsplatte vor dem Küchenfenster verziert hatte. Wie gerne hatte ich sie von der Waldgrenze aus durch das bunte, papiersternengezierte Sprossenfenster dabei beobachtet. Bei der Erinnerung daran flammte ein schwaches Lächeln bei mir auf, das sogleich von der nachfolgenden Wehmut erstickt wurde, die sich einstellte, als mein Blick die nun dunklen, leeren Fenster erfasste. Nichts deutete mehr darauf hin, dass die Ranch einst voller Leben gewesen war. Ein wunderbarer Ort, dem ich viel zu verdanken hatte, genau wie Christa. Erneut füllten sich meine Augen mit Tränen, sodass alles vor ihnen verschwamm. Ich konnte immer noch nicht glauben, dass meine Tante nicht mehr da war. Für mich war sie ein Vorbild gewesen, eine Frau, die niemals aufgegeben hatte, ganz egal, wie schwierig es auch gewesen war. In den 60er Jahren war sie allein und planlos von Deutschland hergekommen. Im Wald, der an ihr Grundstück grenzte, hatte sie eine Begegnung mit einem Grizzlybären gehabt, nach der sie entschied, das Okanagan Valley zu ihrer Heimat zu machen. Immer wieder hatte sie mir davon erzählt, wie ihr das riesige Tier direkt in die Augen geblickt hatte, bevor es friedlich weitergezogen war. Später habe sie dann von einem in der Gegend lebenden Inuit-Schamanen erfahren, dass jene Begegnung kein Zufall, sondern von den Naturgeistern vorherbestimmt gewesen war. Laut den kanadischen Ureinwohnern kann die Seele eines Menschen wandern und sich in Tieren wiederfinden. Auch wenn mich die Legende der Inuit nie so erreichen konnte wie meine Tante, war es dennoch eine schöne Vorstellung, dass ihre Seele weiterlebte. Meine Tränen hatten meine Wangen eiskalt werden lassen. Mit dem Handrücken wischte ich sie fort. Ich griff nach meinem Koffer und ging auf das Haus zu. Noch einmal sog ich die frostige Luft ein und lauschte dabei meinem Atem, denn er war das Einzige, das ich hörte. Die unangenehme Stille, in die Ranch gehüllt war, wurde bedrückender, je näher ich dem Haus kam. Es war, als hätte Christas Tod alles Leben von hier fortgejagt. Endlich bog ein Auto in die Einfahrt ein. Der Schnee knirschte unter den Reifen, als es hinter mir zum Stehen kam. Mit einem quietschenden Geräusch öffnete sich die Fahrertür und ein stämmiger Mann mit grauem Kinnbart und dunkler Wollmütze stieg aus. »Ellie Fischer«, begrüßte er mich und lächelte freundlich. »Mr. McLurk«, vermutete ich in ihm den Nachbarn zu erkennen, mit dem ich von Deutschland aus telefoniert hatte. »So ist es«. Sein britischer Akzent war unüberhörbar. Auch er war ein Auswanderer, jemand, dem die Schönheit der unberührten Natur in diesem Land gefiel. 5 Kilometer lag seine Farm von Christas Grundstück entfernt. Trotzdem war er der nächstgelegene Anwohner. In diesem weiten Land war das nicht ungewöhnlich. Schön, Sie persönlich kennenzulernen. Ich reichte ihm die Hand. Unwillkürlich zuckte ich bei seiner Berührung zusammen, weil ich mich daran erinnerte, dass er derjenige gewesen war, der Christa gefunden hatte. »Nennen Sie mich ruhig Tobias.« »Ellie, es ist recht ruhig geworden hier«, sagte er, und ich seufzte, gerührt darüber, dass auch ihm die befremdliche Stille aufgefallen war. »Deine Tante war eine außergewöhnliche Frau. Ihr Tod ist ein großer Verlust.« Seine Anteilnahme hatte er bereits am Telefon zum Ausdruck gebracht. Ich winkte ab, denn mir schnürte sich dabei erneut das Herz zu. »Das ist wahr«, hauchte ich. Er kam an meine Seite, stemmte seine Hände in die Hüfte und schaute gemeinsam mit mir auf das Haus. »Christas ganzer Stolz«, ich nickte wie in Trance. »Hier«, Tobias hielt mir einen einzelnen Schlüssel hin. »Den hat sie mir gegeben, für den Notfall, falls sich einer von uns mal nicht mehr melden sollte.« Er zog die Nase hoch, ich nahm den Schlüssel an mich. »Und das sind die restlichen Schlüssel vom Haus und von der Scheune.« Er überreichte mir einen Bund mit mehreren unterschiedlich großen Schlüsseln. »Seit meine liebe Clara vor 2 Jahren gestorben ist, bin ich allein und das Alter, nun ja.« Er machte eine Pause und schnaufte durch. »Es birgt immer ein gewisses Risiko, wenn man allein ist.« »Ich verstehe. Du und Christa habt aufeinander aufgepasst.« Er betrachtete mich abwartend, als wäre er nicht sicher, ob das die richtige Formulierung war. »Mein einziger Sohn lebt in Australien. Andere Verwandte gibt es nicht mehr. Christa ging es da ähnlich. Sie hatte zwar Kontakte in der Stadt, aber in den letzten Jahren sind einige weggestorben. Nach der Diagnose lebte deine Tante sehr zurückgezogen. Sie ist kaum noch vor die Tür gegangen, hat niemanden mehr so richtig an sich herangelassen. Sie wollte kein Mitleid. Das klingt nach ihr. Ich seufzte schwer. Ja, wir haben gegenseitig aufeinander geachtet, als Nachbarn, als Freunde. Ja, natürlich. Es ist schön zu wissen, dass sie nicht vollkommen allein war. Oh, das war sie nicht. Ich nickte dankbar. Nach wie vor kämpfte ich mit Schuldgefühlen, weil ich vor mehr als 10 Jahren gegangen war, obwohl sie mich gewarnt hatte. Sie hatte gewollt, dass ich bleibe, aber ich war uneinsichtig gewesen, hatte ihr vorgeworfen, mich halten zu wollen, um nicht einsam zu sein. Ich wünschte, ich hätte noch einmal mit ihr reden können. Wir sind damals nicht im Guten auseinandergegangen, gestand ich. Tobias musterte mich mitleidig. Ja, sie hat es mir erzählt. Oh, ich war schrecklich eigensinnig, als ich jung war, egoistisch und dickköpfig. Am Tag meiner Abreise war ich gemein zu ihr, hab furchtbare Dinge gesagt und mir blieb die Stimme weg. Bekümmert senkte ich den Blick. Christa hat gewusst, dass du es nicht so gemeint hast. Langsam schaute ich zu ihm auf. Er lächelte ermutigend. Ja, ich wollte ihm glauben, auch wenn ich mir nicht sicher war, ob er das nur behauptete, um mich aufzuheitern. Immerhin, es war tröstlich zu wissen, dass Christa in Tobias einen Freund gehabt hatte. Dennoch machte ich mir den Vorwurf, mich nie für meinen Ausbruch entschuldigt zu haben und nicht für sie dagewesen zu sein, als sie mich am meisten brauchte. Wollen wir hineingehen? Tobias stieg die Stufen zur Veranda hinauf.